Wow, gibt einen Vorgeschmack auf den Himmel, oder nicht? Ja. Ja, eine Predigtserie beginnen wir heute über Anbetung, the heart of worship oder einfach Heart of Worship. Heute mit dem Untertitel Freude im Herzen. Habt ihr ein bisschen Freude im Herzen verspürt heute Morgen? Wow, da kommt noch viel mehr. Im Himmel und auf Erden. Amen. Warum diese Predigtserie? Ich muss sagen, ich fühle mich nicht unbedingt, jetzt ist glaube ich wirklich etwas nicht gut mit dem Teil, ha? Ja. Also ich werde. Ja, das geht nicht, wenn ihr etwas von hinten machen müsst. Ich muss dann 100 Mal sagen, jetzt. Kannst du mal das Ding hinterbringen und schauen, ob der tut. Ja, ich probiere es ja schon mal nochmal schnell. Nein, der tut wirklich nicht. Warum diese Predigtserie? Ganz einfach, weil Anbetung ein Kernthema ist in der Bibel. Immer wieder heißt es in den Psalmen oder irgendwo, jetzt müsst ihr wirklich einmal kurz von Hand, jawohl, noch einmal bitte. Freut euch und klatscht in die Hände, Israel. Oh. Ah nein, alle Völker, alle Völker, lobt Gott mit lauten Jubelrufen. Amen. Also wir dürfen laut jubeln, einfach nicht so laut, dass unsere Mieter ein Problem bekommen. Aber laut zu jubeln ist grundsätzlich, das scheint Gott zu gefallen, wenn wir auch zwischendurch mal ein bisschen laut werden. Mein persönlicher Zugang zum Thema Anbetung und Lobpreis war eher ein bisschen durchzogen. Ich erinnere mich wirklich, das hat mir tiefen Eindruck gemacht, in meinem ersten Gottesdienst überhaupt in einer Freikirche. Das war in Nyon im Welschland, in einer Deutschschweizer Gemeinde, sehr klein, eher ein bisschen gesetzlich orientiert. Das war so eine kleine Kapelle mit Kirchenbänken, ziemlich klein, ein bisschen dunkel. Und ich erinnere mich so gut, wie sie gesungen haben. Das Blut des Lammes reinigt uns, das Blut. Oh. Ich dachte, ich bin im falschen Film. Also ich will nicht spotten über das Blut des Lammes, aber... Ich hatte mein Leben Jesus noch nicht gegeben. Ich dachte, wo bin ich hier gelandet? Und dann dieser Rhythmus, dieser Stampfende, so hat mich ein bisschen an die Indianer erinnert, wenn sie ums Feuer. Das war ein Schock für mich. Simone musste das dann ziemlich intensiv auffangen nachher. Und sie hat mir dann ziemlich viel erklärt und so und warum das Blut des Lammes und so weiter. Da begann ich dann ein bisschen was zu verstehen, aber ich ging ein wenig mit Bangen dann das zweite Mal in den Gottesdienst trotzdem. Und dann wurde es dann mit der Zeit ein bisschen besser. Aber auch da, es war einfach so, man hat dort einfach Lieder gesungen, sitzend. Und es war für mich nicht eine Anbetung Gottes, wie ich das verstehe. Es war vielmehr, es waren Lehrlieder, eben das Blut des Lammes reinigt uns. Das ist eine ganz klare biblische Aussage, mit guten theologischen Wahrheiten eigentlich, verpackt in sehr altmodische Melodien. Erst später an der Bibelschule in Emmetten, bei den Pfingstlern, da habe ich dann etwas anderes angefangen zu erleben, aber auch da war natürlich noch vieles für mich ganz neu und nicht immer ganz nachvollziehbar. Ich war aber schon an der Bibelschule, immerhin. Und dann kamen wir nach Buchs und in Buchs hatten wir ziemlich bald, Bruno Zimmerli, der Vater von René Zimmerli, eine Predigtserie gemacht über Anbetung. Nein, eigentlich hat er keine Predigtserie gemacht, aber es war einfach Dauerthema. Und ich habe da gespürt, ja, da ist was mit dieser Anbetung, aber ich fand nicht den Mut persönlich, den Mut auch aufzustehen und so die Hände hochzuhalten. Gut, das ging noch einigermaßen, aber dann auch selber wirklich mich hinzugeben in der Anbetung. Sagen wir mal, meine inneren Gefühle, Gott in meine Gefühle hineinzulassen, beziehungsweise Gott meine Gefühle entgegenzusingen. Das war für mich immer noch so ein bisschen eine technische Angelegenheit und ich habe mich immer wieder gefragt, ja, wie muss ich denn anbeten? Und ich war so auf der Suche nach Anbetung, was das überhaupt bedeutet. Und da kamen dann auch so Gedanken, und überhaupt, was ist das überhaupt für ein Gott? Der ständig will, dass ich ihn jetzt anbete. Der alle Menschen fast ein bisschen für mich missbraucht, um ihn anzubeten. Das hat mir schon so ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet. Und daneben, dann hat diese Richtung einfach nie aufgehört. Da kam noch innere Heilung dazu. Aber das war so, das hat mich ein bisschen unter Druck gesetzt, die ganze Sache. Aber heute bin ich zutiefst überzeugt, dass Anbetung einer der Schlüssel, vielleicht der wichtigste, ich weiß es nicht genau, für ein gesundes Christsein ist. Es ist ein ganz wichtiger Schlüssel. Und ich habe dann irgendwann auch einmal gecheckt, eigentlich ist es nicht Gott, der die Anbetung braucht, der mich dann auch missbraucht, sondern ich benötige Anbetung. Anbetung ist ein Geschenk von Gott, dass wir überhaupt anbeten dürfen, ist eigentlich ein unbegreifliches Vorrecht. Und was hat mich nun davon überzeugt, ein Anbeter zu werden? Aha, jetzt tut's. Genau. Was hat mich überzeugt, ein Anbeter zu werden? Ja, man liest ja auch die Bibel. Und ich habe dann irgendwie gesehen, das ist wirklich ein Thema, das zieht sich einfach durch von den Patriarchen, das sind die allerältesten Personen in der Bibel, die man da sieht, bis hin zu den Aposteln. Zum Beispiel Abel bis Abraham. Da lesen wir in der Bibel einfach immer wieder, jetzt geht's doch wieder nicht, hä? Von Abel bis Abraham lesen wir, wie sie Opfer dargebracht haben. Man liest dort nicht unbedingt, dass sie Gott angebetet haben. Dieses Wort findet sich kaum. Aber man findet, dass sie Opfer dargebracht haben, Gott. Und das war ihre Art, Gott anzubeten, ihm das Beste zu geben von sich, was sie hatten. Bei Moses kommt dann das neue Kapitel dazu. Du musst trotzdem, jetzt muss ich halt immer winken. Bei Moses kommt das Kapitel dazu, die 10 Gebote. Und hier lesen wir ganz klar schon beim ersten Gebot, Gott will angebetet werden, und zwar exklusiv. Wir haben das ja auch in unserer Reihe die 10 Besten gesehen. Gott möchte, dass wir exklusiv ihn anbeten und sonst niemand anders und auch nichts anderes, auch nicht das Geld oder solche Dinge. Dann bei David sieht man dann, David, das ist ganz speziell, er hat viele der Psalmen geschrieben, David ist so ein Beispiel eines Anbeters. Da sehen wir einfach eine Lebensgeschichte in ihren Höhen und Tiefen und immer wieder, er war einfach ein Anbeter. Und er war ein Freund Gottes und man fragt sich, wie konnte er ein Freund Gottes sein, wenn wir auch von der Sünde lesen, die in seinem Leben war. Was hat ihn zum Anbeter, was hat ihn zum Freund Gottes gemacht? Und ich denke, das hat auch ganz viel damit zu tun, dass er ein Anbeter war, dass er liebte Gott und hat das ausgedrückt in seinem Leben, in seinen Liedern. Zum Beispiel, das ist schon speziell, er hat noch, bevor der Tempel existiert hat, eine Rundum-Anbetung Gottes organisiert. Ein 24-Stunden-Anbetung Gottes. Das war ihm einfach wichtig. Mein Gott, er soll in Israel jede Minute, jeden Tag ohne Unterbruch gepriesen werden. Das war ihm einfach wichtig. Gott hat ihm, wir lesen nichts davon, dass Gott gesagt hat, David, jetzt musst du ein 24 Stunden, 7 Tage, 12 Monate Gebet oder Anbetung einführen. Sonst werde ich Israel nicht mehr segnen. Nichts dergleichen. Er hat es einfach auf seinem Herzen. Wisst ihr, was es bedeutet hat? Da hören wir später noch mehr davon. Aber nur ganz kurz. 288 prophetische Sänger und 4000 Musiker spielten in Schichten. Das muss man sich mal vorstellen, oder? Genau, da werde ich wohl nächsten Sonntag etwas mehr davon erzählen. Dann bei Jesaja finden wir, dass er und auch andere, oh ja, das habe ich gerade vergessen zu zeigen, Jesaja und die anderen Propheten haben dann eine Zeit angekündigt, wo sich aus allen Völkern Menschen in Jerusalem versammeln werden, um Gott anzubeten. Jesaja 27, 23. Da sieht man, wie jetzt dieses Anbeten, das kommt dann wirklich auch in die Texte hinein und in die Bibel hinein. Und wir sehen, das ist wirklich ein Schwerpunkt. Aber wir sehen, da ist auch ein Wachstum drin, oder in dieser Entwicklung. Also ich kann auch sagen, warum habe ich nicht früher über dieses Thema gepredigt? Ich habe das seit Jahren auf dem Herzen. Hat einen einfachen Grund. Ich bin nicht wirklich ein Spezialist zu diesem Thema. Ich fühle mich eigentlich irgendwie von diesem Thema ein bisschen überfordert. Ich weiß, wie wichtig es ist, aber es ist gleichzeitig so groß und ich bin so am Lernen, was es bedeutet. Und ich kann euch beruhigen, wenn ihr selber auch von diesem Thema ein bisschen überfordert seid, das ist ganz normal. Gott hat ein paar tausend Jahre investiert, um auch dieses Verständnis von Anbetung nur schon in sein Volk Israel hineinzubringen. Also dürfen wir uns auch ein wenig Zeit nehmen. Und auch du persönlich und auch ich benötige diese Zeit. Auch etwas Schönes, wenn wir dann zum Neuen Testament kommen. Die drei Weisen, sie beten Jesus in der Krippe an. Dort heißt es konkret, sie fielen auf nieder vor Jesus und beteten an und sie öffneten ihre Schatzkästen und brachten ihm Gaben, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Das war früher die Art und Weise, wie die Leute angebetet haben. Sie sind niedergefallen auf ihr Angesicht, auf die Knie. Sie haben Anbetung auch mit ihrem Körper ausgedrückt und auch diese Weisen mit Geschenken. Und Paulus sagt dann nachher in Epheser 1, 12 etwas Interessantes, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit leben, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. Anbetung ist eine Herzenshaltung. Und wenn es eine Herzenshaltung ist, wird es zum Lebensstil. Es ist unsere Bestimmung. Es ist der tiefe Grund unseres Seins. Und wenn du heute da bist und dein Herz in der Anbetung öffnest und nicht einfach nur biblische Wahrheiten singst und dich dabei auf die richtigen Töne konzentrierst, sondern wenn du anbetest, dann bist du dort, wo Gott dich haben möchte. vor seinem Thron, im Allerheiligsten. Wir haben gesungen, der Vorhang ist zerrissen. Wir haben so schöne Lieder gesungen, mit solchen biblischen Wahrheiten. Dann sind wir wirklich direkt vor Gott. Dann sind wir dort, wo unser Ziel letztendlich ist. Warum ist es so schwer für die Menschen, wirklich manchmal sehr schwer, Gott die Anbetung zu geben, die ihm eigentlich gebührt? Ich bin überzeugt, auch dir fällt es nicht immer einfach leicht. Auch mir nicht. Warum war es in meinem eigenen Herzen so umstritten? Ich sage euch, das war und ist immer noch ein Kampf. Ob ich Gott anbeten soll und wie ich Gott anbeten soll, all dies, dieser ganze Kampf, der innere Kampf in mir, um Anbetung, ist eben nicht nur mein eigenes persönliches Problem, auch nicht einfach nur unser Problem. Anbetung ist seit Anbeginn der Schöpfung umstritten. Da gibt es ja einen, der möchte nicht, auf keinen Fall, dass die Menschen Gott mit Ehrerbietung begegnen, mit Liebe und Vertrauen, sich Gott hingeben. Der will das nicht. Anbetung ist einfach umkämpft. Das ist eine Tatsache. Satan verführte die Menschen, sich von Gott zu entfremden. Er log ihnen etwas vor, ihr werdet sein wie Gott, wenn ihr von diesen Früchten esst. Das ist der Anfang des Kampfes. Hier hat der Kampf angefangen mit diesem Satz. Welche Lüge! Eine unglaubliche Lüge, auf die wir Menschen immer wieder reinfallen. Selbst man muss sich mal überlegen, was er hier sagt. Sein wie Gott. Selbst Satan in seiner ganzen, mit all seinen Fähigkeiten, er hatte auch eine Herrlichkeit, mit seiner Macht, kann sich nicht annähernd mit Gott vergleichen. Habt ihr das gewusst? Manchmal geben Christen Satan viel zu viel Macht. Sie sprechen fast mehr von den Angriffen, die sie erleben und von Satan, als von der Gegenwart Jesu in ihren Herzen. Er ist nicht annähernd, kann er sich mit Satan vergleichen. Wie sollen wir jemals uns mit Gott vergleichen können? Das geht ja gar nicht. Wieso sollten wir Menschen überhaupt sein wollen wie Gott? Jetzt mal so, das ist typisch männlich vielleicht, denken dann jetzt ein paar Frauen, aber wieso soll ich mich überhaupt mit Gott vergleichen? Welchen Vorteil hätte es denn, wenn ich jetzt Gott ähnlich wäre? Oder Adam und Eva damals. Da war ja schon einer im Paradies, der konnte dafür sorgen, dass alles wieder gut kommt, wenn Adam und Eva irgendwas Dummes angestellt haben. Jetzt sollen da plötzlich drei sein, die dafür sorgen. Ist gar nicht nötig. Braucht es nicht, oder? Das braucht es gar nicht. Also darum geht es ja nicht, dass dann mehr göttliche Power da wäre. Das kann ja nicht das Thema sein. Welchen Vorteil bringt es vielleicht so, dem Menschen persönlich gottähnlich zu sein? Ihr denkt jetzt vielleicht, das ist eine theoretische Diskussion. Ich sage euch, viele Menschen, auch Christen, streben immer noch danach, gottähnlich zu sein. Was war so verführerisch für Adam und Eva in dieser Situation? Es gibt nämlich eigentlich nur einen einzigen Vorteil für einen Menschen, gottähnlich zu sein. Das ist, wir sind dann auf Augenhöhe. Und wenn wir auf Augenhöhe sind, müssen wir was nicht machen? Was ist dann sinnlos? Anzubeten. Da müsste ja Gott uns auch anbeten. Anbetung wäre hinfällig in diesem Moment. Ich denke, das war das versteckte Ziel Satans. Er wollte die anbetende Beziehung von Adam und Eva mit Gott zerstören, beenden. Auch heute noch ist das sein Ziel. Er möchte uns immer davon abhalten, Gott anzubeten. Wenn er es irgendwie schafft, auch heute noch. Warum? Weil er selber angebetet werden will. Er will selber angebetet werden, darum geht es ihm nämlich. Er ist einfach ein eifersüchtiger Kotzbrocken. Ja, das seht ihr bei Hiob, oder? Er will einfach irgendein Keil treiben zwischen dieser Treue Hiobs gegenüber von Gott. Besonders augenfällig wird es, dass er selber angebetet werden möchte, als Jesus zum ersten Mal in der Öffentlichkeit auftritt. Er lässt sich taufen von Johannes, wird dann vom Heiligen Geist in die Wüste geführt, für eine Zeit der geistlichen Vorbereitung. Und was auch geschieht in diesem Moment, es gibt da bereits ein paar Jünger des Johannes und auch andere, die wollen sich Jesus anschließen. Ein ganz heikler Punkt für Satan. Was ist da los mit diesem Jesus? Er kann das auch noch nicht ganz einordnen, aber auf jeden Fall macht er sich auf die Socken und sucht Jesus in der Wüste. Jesus fastet 40 Tage lang, Satan wartet und wartet und wartet. 40 Tage. Warum? Weil, lasst uns nicht vergessen, Jesus war ein Mensch, biologisch gesehen. Das heißt, nach 40 Tagen Fasten war er schwach, körperlich gesehen. Also ich bin schon nach 3 Tagen, muss ich schon aufpassen, dass ich nicht stolpere, wenn ich eine Treppe hinaufgehen will. Das passiert mir oft, muss ich aufpassen, weil nach 3 Tagen wäre ich schon schwach. Jesus war komplett geschwächt. Er hatte auch ein Hirn wie wir. Und was geschieht mit dem Hirn, wenn es keinen Zucker mehr hat, keine Energie? Es funktioniert nicht mehr richtig. Das ist so, das hatte auch Jesus so. Jesus war wirklich geschwächt. Und am Ende dieser 40 Tage, da geschieht noch etwas, er wusste ja schon, ich werde jetzt aufhören zu fasten. Und was dann geschieht, wenn jemand längere Zeit fastet, dann ist es sehr gefährlich, das Beenden des Fastens, weil dann schreit der ganze Körper noch viel lauter, jetzt essen. Und das ist sogar gefährlich, es sind schon Menschen gestorben, weil sie in diesem Moment einfach zu viel gegessen haben, weil das ganze Programm des Körpers war nur noch darauf, Fett, Eiweiß, Kohlenhydrat, rein damit. Und das war bei Jesus eigentlich auch so. Er war wirklich am schwächsten Punkt dieser 40 Tage und dann in diesem Moment, wir lesen es auch, dass es ihn gehungert hat. In diesem Wort, es hungerte ihn, steckt viel mehr als einfach, ja, er hätte ein bisschen Hunger gehabt. Hätte keine Znüni gehabt, jetzt hätte er ein bisschen Hunger. Es hungerte ihn. Und in diesem Moment kommt Satan und versucht ihn 3-mal in eine Falle zu locken. Und das Dritte, das Letzte ist, bete mich an. Bete mich an, darum geht es ihm. Und er sagt ihm, er zeigt ihm alle Königreiche der Welt und sagt ihm, dieses alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Auch umstritten dieses Thema, sogar bei Jesus. Und als ich das zum ersten Mal hörte oder las, ich weiß nicht mehr, hat es mich tief beeindruckt. Ich begann zu verstehen, woher meine eigenen Widerstände kommen, Jesus immer wieder anzubeten. Ich glaube, es ist die Erbsünde in mir. Es ist dieses tiefe Widerwille des Menschen, sich einfach hinzugeben, schutzlos, voller Vertrauen, einfach einem Gott hinzugeben und ihn zu ehren. Die Erbsünde will, dass ich mich selber zum König mache. Die Erbsünde in mir möchte mich selbst erhöhen, mich zu einem Menschen machen, der von anderen Ehre bekommt, noch bevor Gott Ehre bekommt. Oder wenn möglich sogar von Gott Ehre bekommt. Die Erbsünde in mir sucht, gibt meinem Leben einen neuen Sinn, nicht den biblischen Sinn, Gott anzubeten, sondern den Sinn, mich selber zu bestätigen, mir selber Wichtigkeit zu geben, mir selber einen Weg zu suchen, einen eigenen Weg zur Unsterblichkeit letztendlich. Denkt mal darüber nach, was jetzt gerade so abgeht mit diesen Selfies und anderen Megatrends, wo es einfach darum geht, sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen, selbst von möglichst vielen Menschen wahrgenommen zu werden. Facebook-Süchtige. Und da, also gehe jetzt da gar nicht drauf ein, auf diese, könnte man sagen, Gesellschaftskritik, aber das ist einfach dieser Drang in uns, der ist, sagen wir mal, natürlich, also wenn du da auch gewisse Probleme damit hast, das ist nicht besonders verwerflich oder irgend so etwas, es ist einfach die Realität, es ist die Erbsünde in uns. Aber der Sinn des Lebens besteht nicht darin, dass alle Menschen unablässig versuchen, für sich selbst Zustimmung zu suchen, Bewunderung oder noch besser, ein Star sein zu wollen, den man nie mehr vergisst. Das ist nicht unsere Bestimmung. Im Gegenteil, es geht darum, dass wir selbst uns hingeben in der Anbetung Gottes. Dass alle Menschen Gott anbeten. Dass alle Menschen sich versammeln, um Gott, ihren Schöpfer, zu ehren, der, der sie gemacht hat. Das ist unsere tiefste Bestimmung. Und bevor wir das nicht entdeckt haben für uns persönlich, werden wir nicht wirklich glücklich sein. Und die Haltung darin ist nicht eben, wieso muss ich dich jetzt anbeten, sondern es soll sein, Herr, ich bin so glücklich bei dir. Danke, dass ich dich anbeten darf. Ich möchte mich dir hingeben. Eine Mischung von Dankbarkeit, Hingabe führt zu Anbetung. Und darum sage ich, lasst uns dem Feind sagen, auch wenn du mich angreifst, jetzt erst recht. Jetzt erst recht. Jesus hat ihm ja dann auch geantwortet, als er da versucht wurde, nicht einfach aus sich selbst, er hat ihm geantwortet mit einer Bibelstelle: Du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Und ich habe mich damals, als mir das so eingefahren ist, wirklich entschieden, ich will ein Anbeter Gottes werden. Das war eine Entscheidung. Das war kein Gefühl. Ich habe einfach verstanden, ja, das ist es. Und ich habe gedacht, aber ich weiß ja nicht, wie das geht. Aber ich habe gesagt, ist egal. Der Heilige Geist ist mein Lehrer. Ich will anfangen, ein Anbeter zu sein. Auch wenn ich keine großen Gefühle hege oder sonst irgendwas, ist es völlig egal. Ich will einfach sagen, ja, Jesus, ich entscheide mich. Egal, du führst mich. Das war vor, weiß nicht, 27 Jahren vielleicht. Ich wusste, ich will ein Anbeter werden. Und ich kann nur sagen, ich will es immer noch werden. Weil Anbetung umkämpft ist, muss ich es immer noch werden. Ich bin es in dem Sinn noch nicht. Und ich möchte dich einladen, auch dich möchte ich einladen. Entscheide dich heute, Jesus anzubeten. Ein Anbeter zu werden, nicht nur zu sein, weil zu werden. Denn Anbetung hat eine große Wirkung. Eine großartige Wirkung. Eine weitere Frage, die mich damals beschäftigt hat, war, was geschieht eigentlich, wenn wir Gott loben und anbeten? Was sind die Auswirkungen? Was geschieht in Gottes Herzen, wenn ich ihn anbete, natürlich einmal, oder? Und was geschieht auch in meinem eigenen Leben? Was wird geschehen? Und diese Frage und weitere werden wir in dieser Serie gemeinsam anschauen. Markus Meyer wird auch darüber predigen, über den Zusammenhang unserer Anbetung mit der Anbetung, die im Himmel geschieht. Da freue ich mich schon drauf. Gerade jetzt wird im Himmel angebetet, oder? Gerade jetzt und nachher auch wieder. 24 Stunden, 7 Tage, 12 Monate, 1000 Jahre, nein, eine Ewigkeit lang. Und wir können uns damit verbinden. Ich freue mich auf deine Predigt. Das wird toll werden. Titel: Ungeahnte Dimensionen. Ungeahnte, fangt jetzt schon mal ein bisschen an zu ahnen. Ihr findet die Termine auf der Homepage, aber geht noch nicht heute. Wir müssen noch was ändern. Aber zur Wirkung einfach Folgendes. Eben, als Jesus diese Antwort gegeben hat, da heißt es, dass da verließ ihn der Teufel. Nach diesem klaren Statement von Jesus, ich bete exklusiv Gott an, auch nicht mich selbst, nur Gott. Da verließ ihn der Teufel, weil Satan verliert an Macht in unserem Leben, wenn wir Jesus anbeten, wenn wir Gott anbeten. Er flieht vor uns, sagt Jakobus in Vers 7 im 4. Kapitel. Wenn wir Jesus anbeten, dann hält er es einfach nicht mehr aus. Das lässt ihn verzweifeln. Er wird grün vor Neid. Also, ich weiß nicht, vielleicht auch violett. Oder blass vor Ärger oder was auch immer. Er wird frustriert, weil er sein Ziel mit dir nicht erreicht. Er kann es nicht erreichen und dann, ja gut, dann was will er machen? Und er wird anfangen, dich zu respektieren. Dich als Kind Gottes. Wenn er sieht, dass du trotz seinen Angriffen fest bleibst, trotz seinen Lügen fest bleibst, trotz seinen Versuchen, dich zu manipulieren, du fest bleibst und sagst, ich lasse mir meine Bestimmung nicht rauben, ein Anbeter zu sein, eine Anbeterin zu sein. Gott von Herzen anzubeten, das ist ein sehr effektiver Schutz für dein Leben. Dabei geht es aber nicht einfach um eine Methode, also wir kommen auch noch dazu, welche verschiedenen Formen es gibt, aber nicht heute. Aber es geht nicht um Methode, schöne Worte oder eine klare Stimme, sondern das Einzige, was Gott interessiert, das ist dein Herz. Dein Herz, gib es ihm. Davon hören wir auch später unter dem Thema mit suchendem Herzen anbeten wie David. Das wird dann Jesen uns predigen. Auch darauf freue ich mich. David, wow, der ist so ein Beispiel. Da können wir so viel lernen von ihm. Und dann geht es aber noch weiter. Da verließ ihn der Teufel und Engel traten zu ihm und dienten ihm. Wow. Ich glaube, das geschieht auch, wenn wir anbeten. Anbeten setzt so viel Segen frei, unendlich viel Segen. Denn Anbetung verbindet sich sehr gerne und ganz leicht mit Glauben und setzt ihn frei. Also Anbeter haben meistens auch einen wachsenden Glauben. So wie deine Anbetung wächst, wird auch dein Glaube wachsen. Wir lesen nicht konkret, wie ihm die Engel gedient haben. Brachte sie ihm Brot und Wein? Er hatte ja so Hunger. Oder vielleicht einfach neue Kleider, 40 Tage in der Wüste, oder? Auch nicht so angenehm. Wurde er einfach von Kraft erfüllt? Wir wissen es nicht. Genauso wenig weiß ich, wie Gott dich stärken wird, wie die Engel dir dienen werden, wenn du anbetest. Aber was ich weiß, ist, dass er dich segnen wird, dass dir diese Engel dienen werden und dir geben werden, was auch du gerade brauchst und benötigst. Wenn wir lernen, die inneren und äußeren Widerstände zu überwinden, wenn Anbetung einfach so ein natürlicher Teil unseres Lebens wird, wo wir uns gar nicht so groß Sorgen machen, bete ich jetzt richtig an oder nicht. Einfach, ja, ich will dich anbeten, Herr, zeig mir, wie das geht. Und wenn wir das anfangen, dann werden wir, dann wirst du in neue Bereiche des Segens hineinwachsen. Ich bin dem Heiligen Geist unendlich dankbar, dass er mich nicht aufgegeben hat. Ich war eine harte Nuss für ihn und bin es manchmal immer noch. Aber er hat mich einfach gezogen ins Heiligtum Gottes, in die Anbetung. Er hat mich angefangen zu lehren, was Anbetung ist, und er macht immer noch weiter. Ich glaube, Anbetung, das hat etwas zu tun mit diesem leisen Wehen, das Elia gehört hatte. Das bedeutet nicht, dass Gott immer nur leise ist. Er wohnt auch im Donner. Aber da in dieser Situation war er nicht im Donner. In dieser Situation, wo Elia Gott begegnet, da war er einfach nur im leisen Säuseln fast ein wenig. Und ich wünsche es dir, dass du dieses Flüstern des Heiligen Geistes, der zu deinem Geist flüstert, dass du es hörst und dass du anfängst, zaghafte Antworten zu geben. Deine Seele möchte eine Antwort geben. Es ist die Sprache unseres Glaubens, unserer Hoffnung und unserer Liebe. Denn ich denke, das ist das Wichtigste, er sagt die Bibel. Glaube, Hoffnung, Liebe, das Wichtigste dabei ist die Liebe. Anbetung hat mir geholfen, aus der Quelle zu trinken, die mir hilft, mit negativen Gefühlen wie Zorn, Angst, Bitterkeit, ich werde zu wenig beachtet und so weiter, andere Stressfaktoren umzugehen. Und ich kann nur etwas sagen, ich habe das einfach so als abschließendes Zeugnis. Ich habe doch schon einige, auch ältere Geschwister, begleiten dürfen in ihren letzten Jahren, Monaten und Tagen. Und ich kann euch sagen, das ist ein Unterschied, ob jemand ein Anbeter, eine Anbeterin war oder nicht. Also das Personal in den Alters- und Pflegeheimen erlebt diesen Unterschied manchmal ziemlich intensiv. Und das hat nicht mal mit Christ oder nicht Christ zu tun. Es gibt auch im Pflegeheim sehr unangenehme Christen. Und mir ist irgendwie aufgefallen, diejenigen, die trotz Schmerz, die haben auch mal vielleicht Gefühl gezeigt, auch negative Gefühle gezeigt, aber diejenigen, die schon früher, wo ich wusste, die waren immer so, das waren Anbeterinnen und Anbeter, die waren meistens auch zugänglicher irgendwie und dankbarer für einen Besuch. Und ich habe gesehen, sie haben auch dem Personal oft mehr Dankbarkeit gezeigt als diejenigen, die nicht in diese Dimension hineingewachsen waren. Wieso soll das so sein? Wenn du ein gutes Leben haben willst, nicht mit guten Umständen, aber dein Herz gut aufgehoben ist bei Gott, dann entscheide dich anzubeten. Auch als Anbeter wirst du keinesfalls perfekt sein, aber du wirst eher Friede bekommen für deine Seele. Gleich auch noch die nächste Folie, bitte. Du wirst Friede finden für dein Herz und du wirst auch Freude finden, denn du bist bereits dort angekommen, wo deine Reise hingeht. Ein Stück Himmel. Du bist angekommen im Vaterhaus Gottes. Das wünsche ich dir. Und ich denke, wir haben noch ein wenig Zeit. Ich fände es schön, wenn wir das dritte Lied noch einmal singen könnten, das ihr gesungen habt, das wir miteinander gesungen haben. Ich weiß den Titel nicht, aber das war das dritte. Geht das, Ralf? Ich muss mich Ralf auch unterordnen.